Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Mein heutiger Gast war 19 Jahre alt, ein Stipendiat in den USA, als er dort ins Gefängnis kam. Angeklagt wegen Doppelmord, zweimal lebenslänglich. Das alles bei einer sehr, sehr schwachen Beweislage. Fast sein ganzes Leben hat Jens Söhring hinter Gittern in den USA verbracht. Er wurde auf Bewährung entlassen, die Unschuldserklärung hat der Governor ihm aber verweigert. Ich freue mich auf das Gespräch heute im HR3 Sonntagstalk. Guten Morgen, Jens Söhring.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Wie schmeckt die Rückkehr ins Leben?
Ach Gott, gestern Abend hat sie geschmeckt wie ein Caipirinha.
Ja, das klingt ja nach Party. Und Leichtigkeit, Caipirinha. Und ein bisschen nach Sonne.
Genau, die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, hatte ich ja noch nicht mal, als ich in Freiheit war. Denn in Virginia war es so, dass man 19 keinen Alkohol trinken durfte. Mhm. Ich war tatsächlich noch nie in einer Bar gewesen. Also, bevor ich verhaftet wurde. Und jetzt wurde ich entlassen und sofort kam die Pandemie. Quasi erst jetzt, fast 2 Jahre nach meiner Entlassung, dass ich zum ersten Mal in eine Bar gehen kann, kurz bevor die 4. Welle trifft und die alle Bars wieder geschlossen werden.
Sie haben aber auch wirklich Pech. Jetzt können Sie sich die Getränkekarte gar nicht rauf und runter trinken, lieber Herr Söhring. Aber trotzdem, das ist ja auch die Frage, die ich mir stelle. In welches Leben kehrt man denn eigentlich zurück nach diesen 33 Jahren hinter Gittern? Das war ja das Leben eines Teenagers, das Sie verlassen haben. Also es wird ja so oder so ein anderes Leben sein.
Ja.
Es gibt keine Anknüpfung.
Es gibt gar keine Anknüpfung. Überhaupt gar keine. Ich bin vor kurzem in meine allererste eigene Wohnung eingezogen. Und im Gegensatz zu normalen Menschen, sagen wir mal, habe ich mir wirklich alles zum ersten Mal neu kaufen müssen. Also vom Schwamm fürs Säubern des Badezimmers bis hin zum Sofa und Bett. Wirklich alles. Vom kleinsten Gegenstand, jedes Stück Geschirr, ich hatte nichts.
Sind Sie denn überrascht über den Geschmack Ihrer Einrichtung? Oder da gab es ja auch nicht so die Chance, den eigentlich zu entwickeln, so einen eigenen Stil?
Also ich hatte mehrere Gelegenheiten, mich mit verschiedenen Menschen mit gutem Geschmack zusammenzusetzen. Ich erinnere mich an eine Party mit einem guten Freund von mir hier in Hamburg und einem Künstler. Bei dem war ich zum Abendessen eingeladen. Und noch bevor das Essen aufgetischt wurde, kam das Gespräch auf die Möblierung. Und wir holten den iPad raus und haben dann die nächsten 5 Stunden Möbel ausgesucht. Wir haben das Essen fast vergessen. Wir saßen da zu dritt und haben, ja, das war die Party an dem Abend. Oder wir hatten natürlich ein anderes Programm vor. Aber tatsächlich entwickelte es sich dann so, dass wir die ganze Zeit nur Möbel ausgesucht haben.
Ja, Sofa aussuchen, Bett, ein Tisch, ein Regal, wieder ankommen in diesem Leben. Das ist gar nicht so einfach nach 33 Jahren im Gefängnis. Ohne Privatsphäre, da gibt es sicherlich auch zig Situationen, die alles andere als lustig, die extrem angespannt, auch sogar gefährlich waren. Und wie ist das eigentlich, wenn man selbst wieder die Tür von innen öffnen kann? Wir reden weiter mit Jens Söhring, gleich im HR3 Sonntagstalk. John Grisham, den kennt ihr vielleicht, der ist Bestsellerautor und Strafverteidiger. Der hatte Kontakt mit meinem heutigen Gast Jens Söhring und sagt, in US-Gefängnissen sitzen 1000 unschuldige Menschen im Knast. Jetzt hat Jens Söhring das Allerwichtigste erreicht. Er ist frei. Er ist einem furchtbaren Gefängnissystem entkommen. Jens Söhring ist freigelassen worden auf Bewährung. Er kämpft sich zurück in dieses Leben nach 33 Jahren im US-Gefängnis. Wir reden drüber, denn wir alle haben ja an diesem Wochenende Pläne. Wir verabreden uns vielleicht mit Freunden, wir kochen zusammen, wir backen vielleicht Plätzchen. All das ging natürlich nicht für Jens Söhring. Und heute kann er endlich auch mal wieder zum Beispiel eine Tür von innen öffnen und sie selbst öffnen, Jens Söhring. Sicherlich ungewohnt, oder?
Eben. Ich hatte so ein skurriles Erlebnis hier. Das Schloss an der Wohnungstür war ziemlich alt und zerrüttet. Also hat der Makler den Türdienst kommen lassen und die haben ein neues Schloss eingebaut. Mhm. Und das wirklich lustig ist, man wird ja dann befragt von dem Monteur, ob der Schlüssel sich fest genug dreht und ob man ein bisschen nachjustieren soll. Wenn ich befragt werde, wie es mir denn passt mit dem Schlüssel und ob das Schloss fest genug ist, das ist halt schon irgendwie skurril.
Das finde ich auch. Also es ist doch eigentlich erstaunlich, auch dieses Ankommen und die Rückkehr ins Leben, so heißt ja auch Ihr aktuelles Buch, Mein erstes Jahr in Freiheit nach 33 Jahren Haft. Da wollen wir uns ja beide so ein bisschen herantesten. Haben Sie denn, als Sie noch im Gefängnis saßen, war ja ein großes Hoffnungslicht am Ende des Tunnels eben diese Freiheit. Gab es so einen Satz wie, wenn ich erstmal wieder frei bin, dann richte ich mir die eigene Wohnung ein oder dann fahre ich Achterbahn oder dann putze ich mit Liebe meine Fenster? Oder gab es so ein Wenn-Dann?
Also ganz ehrlich nicht. Mhm. Und das hatte damit zu tun, dass ich vor 10 Jahren schon einmal fast entlassen worden wäre. Im Januar 2010 wurde meine Entlassung tatsächlich angeordnet und dann wieder rückgängig gemacht. In der Zeit damals hatte ich mir natürlich Hoffnungen gemacht und geträumt, wie mein Leben aussehen würde. Als das dann enttäuscht wurde, war das so schmerzhaft, dass ich mich dazu entschloss, wenn ich jemals wieder in die Nähe der Freiheit kommen sollte, dann würde ich nie wieder diesen Fehler machen, mir mein Leben außerhalb der Mauern vorzustellen, damit ich nicht wieder diese schreckliche Enttäuschung erlebe. Und tatsächlich musste ich dann nochmal 10 Jahre warten und habe unglaublich hart auf meine Entlassung hinarbeitet, denn man kommt ja nicht von alleine raus, nur weil man ein netter Typ ist. Man muss ja dafür kämpfen. Also eine Sache, von der ich geträumt habe im Gefängnis, ich bin ein sehr aktiver Sportler, war es jedenfalls im Gefängnis, und habe immer auf den Sportplätzen der Gefängnisse im Kreis joggen müssen. Und ich wollte tatsächlich in der Freiheit endlich mal gerade laufen, ohne ständig wie im Hamsterrad im Kreis laufen zu müssen. Das war tatsächlich ein ganz kleiner Traum.
Und diesen Traum haben Sie sich mittlerweile erfüllt?
Das kann man sagen, obwohl man es natürlich auch anders sehen könnte. Seit meiner Entlassung wohne ich ja größtenteils in Hamburg und habe jetzt, wie gesagt, meine eigene Wohnung hier. Und laufe sehr gern um die Alster herum.
Ja, wie alle Hamburger hat man ja den Eindruck. Wie alle Hamburger. Ja. Jens Söhring, Sie sind heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Ich freue mich auf unser Gespräch nach 30 Jahren hinter Gittern. Wie startet man durch in einer Welt, die einem vielleicht fremd geworden ist? Und was hat der 17. Dezember 2019 eigentlich mit der Stadt zu tun, aus der wir senden? Frankfurt. Gleich mehr mit Ihnen, Jens Söhring. 3 Jahrzehnte saß Jens Söhring in Haft. Und wie er gerade sagte, man kommt nicht einfach raus, weil man ein netter Typ ist. Und unter härtesten Bedingungen das durchzuhalten in den USA, verurteilt für den Mord an den Eltern seiner damaligen Freundin. Bis heute gibt es Zweifel an seiner Schuld. Wie ist das, wenn man mit 19 Jahren ins Gefängnis geht und als erwachsener Mann mit 53 wieder herauskommt? Jens Söhring hat für seine Freiheit gekämpft und auch für Gerechtigkeit. Und ich habe gerade den 17. Dezember 2019 angesprochen. 11.50 Uhr, das fällt ja genau noch heute Morgen in den Rahmen unserer Sendezeit. Da sind Sie gelandet mit einer Boeing 777. Können Sie sich noch an diesen Augenblick erinnern in Frankfurt?
Oh ja, da gab es eine Reihe von Augenblicken, die sich in meine Erinnerung eingebrannt haben, tatsächlich. Das war ja ein ganz besonderer Tag, ein wunderschöner Tag. Es war auch der längste Tag meines Lebens. Ich glaube, ich war in einem Stück irgendwie fast 48 Stunden wach. Es war ein sehr anstrengender, aber wunderschöner Tag.
Das heißt, Sie haben auch gar nicht geschlafen auf dem Flug über das Wasser, um keinen Moment zu verpassen, weder den Abflug in Washington noch die Landung bei Sonnenschein in Frankfurt?
Doch, ein bisschen, ein kleines Nickerchen habe ich wohl gemacht, aber natürlich war ich hoch angespannt. Natürlich wollte ich den Abflug miterleben, den letzten Blick auf Amerika, das Land, in dem ich so viele unglückliche Jahrzehnte verbracht hatte. Und dann gab es eine Mahlzeit im Flugzeug, die meisten Passagiere wahrscheinlich als ungenießbar empfanden und ich also nach 33 Jahren Knastfraß als fantastische Köstlichkeit empfand, ja. Das Flugzeugessen, das war so lecker im Vergleich zu Knastfraß. Und dann habe ich einen Film geschaut und dann landeten wir in Frankfurt bei strahlendem Sonnenschein mittags. Das war wirklich ein unglaublicher Tag.
Sie kamen mit einer Brille, so schreiben Sie in Ihrem Buch Rückkehr ins Leben, einem grauen Jogginganzug, ein paar weißen Turnschuhen, braunen Stiefeln ohne Schnürsenkel und $53 in bar in Ihre Freiheit. Sie haben die Freiheit angetreten mit dieser Summe und haben sich als reicher Mann gefühlt. Warum?
Freiheit natürlich. Mhm. Sicherlich kann man sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat. Aber es gab diesen Augenblick, an dem die amerikanischen Begleitoffiziere davon, das waren so von der Abschiebebehörde ICE, Immigrations and Customs Enforcement. Die haben mich überreicht an einen deutschen Polizeihauptkommissar am Flughafen. Es wurden Papiere unterschrieben und dann gab er mir die Bordkarte vom Flug und meinen Pass und sagte: Herr Söhring, Sie sind ein freier Mann. Ja, Da fühlt man sich schon reich, auch wenn man nur $53 in der Tasche hat. Da fühlt man sich schon reich nach 33 Jahren.
Und nach dem Kampf und nach den juristischen Auseinandersetzungen. Also Freiheit als ein äußerer Zustand oder geht mit dem auch einher ein innerer Zustand der Freiheit?
Das ist eine interessante Frage, mit der ich mich auch in der Haft natürlich intensiv befasst habe. Mir ist es ja gelungen, ich hatte ja überhaupt gar keine äußere Freiheit. Im Gefängnis wird wirklich alles kontrolliert, bis hin zu, wann man aufs Klo geht. Aber es ist mir gelungen, trotz der äußeren Unfreiheit einige innere Freiräume und Freiheiten zu erkämpfen und zu erschaffen. Einmal durch die Schriftstellerei. Ich habe ja während des Strafvollzugs 6 Bücher geschrieben und veröffentlicht.
Das ist Ihr erstes, was jetzt in Freiheit erscheint, Rückkehr ins Leben.
Genau, das ist das. Genau so. Das ist mein 7. Buch, aber das erste, was ich in Freiheit geschrieben habe und veröffentlicht habe. Und natürlich habe ich auch 9,5 Jahre lang sehr intensiv meditiert. Und dadurch konnte ich mir einen gewissen Grad an innerer Freiheit erschaffen. Aber es ist ja so, dass die innere und die äußere Freiheit miteinander verbunden sind. Man kann ja nicht innerlich wirklich frei sein, wenn man nicht auch äußerlich frei ist. Und was ich gemerkt habe, ist, dass hier in der sogenannten freien Welt, hier herrscht sehr, sehr große äußere Freiheit. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es nicht so viel innere Freiheit gibt.
An was denken Sie da zum Beispiel?
Menschen, die sich gefangen fühlen in Beziehungen, in Jobs, die sie nicht erfüllen, beziehungsweise die sie unglücklich machen.
Das sind die Gespräche, die privaten Gespräche, die Sie jetzt so in den letzten 2 Jahren dann auch geführt haben. Wie hat denn sonst die Gesellschaft auf Sie gewirkt, in die Sie dann auch wieder eingetaucht sind über die Gastfamilie? Also Sie sagen ja, Sie kommen am Bahnhof an, zum Beispiel jetzt in Hamburg oder in München, und es ist eine buntere Gesellschaft als die, die Sie als 19-Jähriger vielleicht verlassen haben. Sehen Sie glückliche Menschen? Sehen Sie Menschen, die viel reden und viel lachen? Oder wie haben wir auf Sie gewirkt?
Also, ich wurde ja im Dezember 2019 entlassen. Und in den ersten 2 Monaten nach meiner Entlassung erschien mir die Gesellschaft tatsächlich geradezu hektisch. Also überdreht. Aber dann kam ja die Pandemie. Und seitdem sind wir alle ja in diesen Wellen, diesen Zyklen. Das sieht man natürlich an den Gesichtern. Vor kurzem bin ich geschäftlich abgereist und kam 2 Tage später zurück. Als ich abgereist bin, war der Bahnhof vollkommen voll und die Straßen waren voll. In den 2 Tagen meiner Abwesenheit gab es eine Verschlechterung der Corona-Lage. Und als ich zurückkam, war der Bahnhof leergefegt.
Und vor allen Dingen, das Furchtbare ist ja, dass Sie den Begriff Lockdown auch sogar aus dem US-amerikanischen Gefängnis kennen. Darüber müssen wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Und über den Begriff der Privatsphäre im Gefängnis. Machen wir das? Bis gleich, lieber Herr Sören. Mein heutiger Gast hier im hr3 Sonntagstalk ist Jens Söhring, Autor des Buches Rückkehr ins Leben. Mein erstes Jahr in Freiheit nach 33 Jahren Haft. Und am ersten Tag in Freiheit um 9.23 Uhr sind Sie ja selbst wach geworden mit Blick auf den Wecker, ganz autonom. Und im Gefängnis war das Wecken bei Ihnen, lieber Herr Söhring, ja eher die harte Nummer mit Trillerpfeife, morgendliche Zählung und dem Schrei. Aufwachen, aufstehen, Licht an. Und wie ging es nochmal weiter?
Füße auf den Boden.
Warum eigentlich?
Damit die Wärter sehen können, dass man noch am Leben ist. Ja.
Wie geht Privatsphäre auf 6 oder 7 Quadratmeter mit einem anderen Insassen?
Eigentlich so gut wie gar nicht. Es ist tatsächlich so, wenn man sich gut mit seinem Zellenmitbewohner versteht und gerade zu dem Zeitpunkt die Türen aufgeschlossen sind, sodass man in den Gemeinschaftssaal gehen kann, da tritt der Zellenmitbewohner aus der Zelle aus, wenn man die Toilette benutzen will. Aber das ist sehr oft einfach nicht möglich. Und dann benutzt man die Toilette vor dem Zellenmitbewohner. Und diese Zellen sind ja eigentlich, wurden ja ursprünglich als Einzelzellen konzipiert. Da haben sie also 2 Männer da reingetan. Und auf den 7 Quadratmetern ist ein Doppelbett, ein Schrank, eine Toilettenschüssel, ein Waschbecken und ein Stuhl. Es gibt also gar keinen Platz, um sich zu bewegen.
Also der eine frühstückt oder beißt in einen Apfel und der andere macht daneben sein Geschäft oder wäscht sich.
Genau. Obwohl man sagen muss, also Äpfel werden ja nicht gegessen. Äpfel werden erstmal zu Alkohol gemacht. Ne?
Okay.
Selbstgebrauchten Alkohol.
Also der Apfel wird gegoren dann, ja?
Genau. In Plastiksäcken in der Kloschüssel, um das vor den Wärtern zu verstecken.
Okay.
So ist das Leben im Gefängnis.
Aber das Private ist ja eigentlich das, was uns diesen Raum im weitesten Sinne eröffnet, des unbeobachteten Seins, des eigenen Erkundens, des Ausprobierens, des Experimentierens. Das heißt, all das ist bei Ihnen gar nicht geschehen oder unter den Augen des Wärters oder des Mithäftlings?
Oder eben in diesen Innenräumen der Meditation und eben auch des Schreibens. Unter anderem gab es mir eben auch diese Möglichkeit, in eine andere Welt zu kommen, wo mich meine Mithäftlinge und die Wärter nicht erreichen konnten.
Aber ist das auch Ihre Identität, dieses Wissenwollen, das Schreiben, viel Lesen? Ist das etwas, was selbstverständlich war im Gefängnis oder waren Sie da schon die Ausnahme?
Ich war nicht eine vollkommene Ausnahme, aber es ist tatsächlich so, waren die allermeisten Häftlinge aus bildungsfernen Milieus. Es war also nicht so, dass man sich mit den allermeisten Mithäftlingen überhaupt verständigen konnte über Dinge wie Literatur und so weiter.
Sagen wir mal so, einen Literaturclub konnten Sie da nicht gründen, wenn ich Sie richtig verstehe. Aber hat es eine Rolle gespielt, dass Sie nicht aus den USA, in diesem Fall aus Deutschland kamen? Denn fremdsprachige Literatur, das war ja über Jahrzehnte auch nicht erlaubt.
Genau, von 1996 bis zu meiner Entlassung 2019 wurde sämtliches fremdsprachige Material verboten. Also nichts aus meiner Heimat. Das änderte sich erst, als sich der erste deutsche Freundeskreis bildete nach 2007. Mhm. Bis 2007 war ich ja vollkommen vergessen in Deutschland. Erst als Karin Steinberger von der Süddeutschen Zeitung anfing, über meinen Fall zu schreiben, bewegte sich da was in meiner Heimat. Und dann bildete sich dieser Freundeskreis und die konnten mir in jedem Brief einen Zeitungsartikel schicken, der ausgeschnitten war. Und das Ironische ist, das war erlaubt. Dieselben Zeitungen und Magazine, die ich nicht abonnieren durfte, aus denen durfte man aber Artikel rausschneiden und mir zuschicken. Das war erlaubt.
Waren das Artikel, die dann mit Ihnen zu tun hatten oder irgendwas aus dem Feuilleton, aus der Rubrik Leben,
genau.
Auto, Motorwelt?
Genau, aber es gab dann also verschiedene Mitglieder des Freundeskreises, die sich richtig darauf spezialisiert haben, mich zu versorgen.
Also dann hat sich eine Art Ausschnittspuzzle über unser Land, über Europa bei Ihnen auch zusammengesetzt. So verstehe ich das momentan. Aber trotzdem ist ja eben, wenn Sie sagen, Sie durften keine Zeitschrift bestellen, das ist ja nur ein Beispiel für eine fremdbestimmte Welt im Gefängnis. Konnte man denn eigentlich damals, konnten Sie noch fühlen, was Sie denn eigentlich wollten?
Es war tatsächlich so, dass ich über Jahrzehnte hinweg gar nicht so etwas wie wollen empfinden konnte, außer für Freiheit und Gerechtigkeit. Denn alles andere war sowieso unmöglich. Hm. Ich konnte mir nicht aussuchen, was ich essen konnte. Ich konnte mir nicht aussuchen, wie ich meinen Tag gestalten würde. Ich konnte mir zu einem gewissen Grad aussuchen, was ich lesen würde. Das ging noch. Aber ich konnte mir auch nicht aussuchen, wann ich auf den Sportplatz gehe. Und wollen, wünschen, das spielt dann fast keine Rolle mehr im Denken und Fühlen.
Das heißt,
und
das mussten Sie erst wieder in der Freiheit lernen?
Genau. In mich hineinhorchen, um ein Gespür dafür zu bekommen, was ich mir tatsächlich wünsche, was ich mag und was ich nicht mag. Ja, das hatte ich jahrzehntelang nicht gemacht. Mhm. Einfach mal auf mich selber hören.
Da können wir doch gleich nochmal anknüpfen, denn ich glaube, die inneren Stimmen werden dann schon lauter nach fast 2 Jahren in Freiheit und man wird dann auch wieder selbstbewusster, hört auf sich, seine Sehnsüchte und seine Wünsche. Und das war am Anfang nach der Entlassung ja eher sehr zaghaft in der neuen Gastfamilie. Da würde ich gleich ganz gerne anknüpfen mit Ihnen, Jens Söhren. Gehen Sie mit?
Sehr gern.
Danke, bis gleich im hr3 Sonntagstalk. Jens Söhring ist mein Gast heute. Er ist Autor des Buches Rückkehr ins Leben. Es ist sein 7. Buch, das erste in Freiheit. Die anderen Bücher hat er in US-amerikanischen Gefängnissen geschrieben. Sie haben 33 Jahre in Haft gesessen. Wir haben gerade gesagt, eine Tür selbstbestimmt hinter sich schließen zu können, dies ist ein neues Gefühl für Sie in Freiheit. Erstens als Erfahrung innerhalb der Gastfamilie, aber eben auch jetzt in der eigenen Wohnung. Eine Gastfamilie, das sind Menschen, die Sie aufgenommen haben, ganz selbstlos, denn Sie hatten ja, Herr Söhring, keinen Beruf, kein Geld, keine Ausbildung und waren eigentlich auf die Großzügigkeit dieser Menschen angewiesen. Warum haben die das gemacht?
Humanität, denke ich mal. Also das sind ganz fantastische Menschen, die sich mir angenommen haben, weil sie wussten, dass ich zumindest in den ersten Monaten und im ersten Jahr einfach nicht mich selber versorgen konnte, einfach noch nicht vorbereitet war, kann man ja auch gar nicht sein nach 33 Jahren Haft, auf ein unabhängiges, selbstständiges Leben. Und das ist ja nicht nur so auf praktischer Ebene. Ja, also wie macht man einen Handyvertrag? Wie geht man einkaufen? Solche Sachen, ja.
Oder Sie haben ja auch gesagt, es ging dann irgendwie dann doch ganz schnell, die erste eigene ICE-Reise zu buchen und über PayPal vielleicht was zu bezahlen. Aber plötzlich stehen Sie vor einer Wursttheke und haben Sorge, die richtige Salami auszusuchen, die Sie später vielleicht nicht mögen, oder haben Angst, jemanden im Weg zu stehen, einen Fehler zu machen.
Genau. Ich kannte mich sehr, sehr gut in der Gefängniswelt aus und wusste, wie alles funktionierte. Und galt dort als alter Hase. Jüngere Häftlinge kamen zu mir für Rat und baten mich um Hilfe mit verschiedenen Dingen. Und dann fand ich mich zurückgeworfen in die Position mit 53, als ich entlassen wurde, wo ich selber eine Art Frischfleisch war in dieser Welt hier draußen. Ich kannte nichts und ich verstand nichts. Aber es war ja auch auf der zwischenmenschlichen Ebene sehr, sehr schwierig für mich. Im Gefängnis kann man dem Mithäftling nicht vertrauen. Und man verlernt das Vertrauen. Und das muss man auch erst mal lernen.
Also Vertrauen in einfachste Dinge, wenn man eine Verabredung trifft.
Und Menschen.
Dass die eingehalten wird. Weil Sie schreiben ja in Ihrem Buch, man hat eigentlich immer nur die ganze Zeit versucht, kein Opfer zu sein. Es gab auf keiner Ebene eine Vertrauensebene. Selbst wenn man mit einem Menschen 7 Quadratmeter teilt, dann auch nicht?
Eigentlich nicht. Mhm. Zumindest war es immer stark begrenzt. Und denn letztlich ist es so, dass alle Häftlinge im Gefängnis anerkennen müssen, dass nur das eigene Überleben zählt. Man sich auf niemanden sonst verlassen kann. Es ist ja so, gerade wenn man Hilfe benötigt, ist man ja in irgendeiner Position der Schwäche.
Aber extern ging es, also gegenüber dem Freundeskreis und den Anwälten, brauchten Sie ja auch Hilfe, um Ihre Situation zu beschreiben, um Beweise heranzuholen. Dort ging das, aber wenn ich Sie richtig verstehe, innerhalb des Gefängnisses, der Gemeinschaft, da ging das nicht.
Eben, und das hat mich ja gerettet.
Was wäre denn passiert, wenn man Sie als Opfer erkannt hätte?
Also im amerikanischen Strafvollzug führt das fast immer zur Vergewaltigung. Dazu gibt es interessante Studien. Es wird geschätzt, dass, wie die es so schön sagen, 10% werden mit Gewalt vergewaltigt und weitere 10% unter Androhung der Gewalt, was natürlich auch eine Art der Gewalt ist. Es ist schon geradezu lustig, dass sie das unterscheiden, denn selbstverständlich...
Der verbalen Gewalt, aber...
Also Bedrohung mit Messern. Ich habe ja ganz am Anfang meiner Haft, an einem der ersten Tage im Strafvollzug, eine Vergewaltigung gesehen, wo ein Häftling von zwei anderen mit Androhung eines Messers an der Kehle zum Sex gezwungen wurde. Ich meine, aber man hat sich dann überlegt, wie viele Häftlinge es gibt in den Vereinigten Staaten. Es gibt 2,3 Millionen Gefangene.
Wie viele Vergewaltigungen jeden Tag dann stattfinden?
Also jedes Jahr etwa 400.000 wird geschätzt.
Wo geht man denn mit dieser Angst hin? Die ist ja permanent da. Sie können sich ja, wenn ich Sie richtig verstehe und Ihr Buch auch gelesen habe und auch andere Bücher, eigentlich nie entspannen. Es gibt keine Atempause.
Ja, das stimmt. Das Einzige, was man hoffen kann, ist, dass man einen Zellenmitbewohner hat oder findet, den man entweder einschüchtern kann oder den man zumindest so weit vertrauen kann, dass er einem im Schlaf nichts antut.
Wie dreht man nicht durch? Wie hält man das aus? Jeder Tag ist ein Tag und ich mache weiter, weil so ein Zipfelchen Hoffnung müssen Sie ja dann auch gehabt haben.
Es war auch sehr oft nicht mehr als nur ein Zipfelchen. Aber ich war ja in dieser besonderen und seltsamen Situation, dass ich zu Unrecht verurteilt worden war. Und meine Unschuld ist nicht anerkannt worden, ganz am Ende. Und das empfinde ich als sehr schlimm. Das tut mir richtig weh.
Diese Gerechtigkeit, auf die Sie so lange gewartet haben und immer noch warten, haben Sie nicht erfahren?
Habe ich nicht erfahren. Aber das war genau das, was mir während der Haft geholfen hat. Denn man kämpft ja nicht 33 Jahre lang für eine Lüge, sondern man kämpft, wenn man überhaupt für etwas kämpft, für eine Wahrheit, die nicht sterben darf.
Sagt mein heutiger Gast im HR3 Sonntagstalk, Jens Söhring. Und es gab viele Polizisten, Kriminalisten, die sich nach ihrer Pensionierung nochmal mit ihrem Fall beschäftigt haben. Darüber reden wir gleich. Ich bin Bärbel Schäfer, ihr hört den HR3 Sonntagstalk. Guten Morgen. Und mein Gast, Jens Söhring, der erlebt sein erstes Jahr in Freiheit nach 33 Jahren Haft in einem US-Gefängnis. Er kehrt zurück in dieses Leben. Und wenn wir jetzt ganz selbstverständlich vielleicht eine Playlist auf unserem Handy spielen, einen Handyvertrag abschließen, entscheiden, was wir essen, sind das das alles Dinge, die sind für ihn noch neu. Denn dieses Ankommen in Freiheit ist erstmal gar nicht so einfach. Die eigenen Wünsche wieder kennen und lernen, sie auszusprechen. Dabei hilft Ihnen, lieber Jens Söhring, eine Gastfamilie. Es hat sich ein Freundeskreis gegründet, 2007, 2008. Und diese Freunde haben Sie aufgenommen nach Ihrer Entlassung, reichen Ihnen eine Hand beim Ankommen in der Freiheit. Denn zu Ihrer eigenen Familie haben Sie ja gerade keinen Kontakt.
Ja, das ist auch tatsächlich etwas, was mich sehr traurig macht. Ich habe bis 2001 hat mich meine Familie, besonders mein Vater, ganz fantastisch unterstützt. Unter großen Opfern, wirklich vorbildlich, haben die das gemacht. Meine Mutter ist 97 verstorben. 2001 kam es dann zu einem Zerwürfnis zwischen mir und meinem Vater, das nichts zu tun hatte mit dem Fall und dem Prozess. Eine private Sache und ich möchte dazu nichts weiter in der Öffentlichkeit sagen. Ich sehe da mal bei mir selber große Schuld.
Ich verstehe das, dass Sie darüber nicht reden wollen, das nennen Sie auch so. Und trotzdem ist es ja auch ein weiterer, ja, ich sag jetzt mal Kampf, Sie können mich korrigieren, wenn das falsch ist, aber zu hoffen, diesen Fehler auch zu korrigieren oder dass man wieder gemeinsam kommt. Und Sie haben so viele Kämpfe gefochten. Ich habe es vorhin genannt, so ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man es 33 Jahre versucht, aus der US-Haft herauszukommen. Sie wurden in den Prozessen The German Monster genannt. Sie hatten kaum eine Chance auf eine neutrale Beurteilung. Ich habe es eben schon erwähnt, es gab forensische Gutachten, die Aussagen wichtiger Zeugen wurden entkräftet. Sie sind in ihren Akten mit den Anwälten alles zigmal durchgegangen. Wahrscheinlich kann man sie nachts wecken und sie können den Prozess auswendig aufsagen. Und trotzdem hat ja jeder das Recht auf eine eigene Meinung Ihnen gegenüber. Alleine bei uns heute in der Vorbereitung in der Redaktion sitzen vier Leute zusammen und es gibt vier Meinungen. Stört Sie das?
In gewisser Weise schon. Teilweise stört es mich jetzt weniger als zur Zeit meiner Entlassung. Denn ich habe mich jetzt an die Welt hier draußen gewöhnt und erkenne an, dass es ist wie quasi in diesem postfaktischen Zeitalter leben, wo jeder eine eigene Meinung haben kann und sie sich auch erlaubt. Was mich noch ein bisschen ärgert an dieser Sache mit meinem Fall, ist, dass es auch bei mir in den sozialen Medien Menschen gibt, die sich eigenen Reim aus der Geschichte gemacht haben und ihre Theorien verbreiten, von der sie felsenfest überzeugt sind. Vielleicht wollen sie auch einfach nur eine Kontroverse auslösen und sich selber berühmt machen, ich weiß es auch nicht.
Die da auch sehr hartnäckig sind. Aber wie schwer ist denn dieser Rucksack, den Sie tragen müssen? Sie sagen, klar, wir sind im postfaktischen Alter und trotzdem ist ja, wenn man Recht zugesprochen bekommen möchte, hat man ja immer das Gefühl, das beruht eigentlich auf Fakten.
Ich würde sagen, das ist eine sehr naive Sicht der Dinge. Ja. Verzeihung, ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Tatsache ist, ich weiß ganz genau, was passiert ist in der Nacht, jedenfalls mit mir. Ich war nicht am Tatort. Ich weiß nicht, was am Tatort passiert ist. Ja, aber ich weiß, ich war nicht am Tatort. Und es gibt eine ganze Reihe von Polizisten, die sich mit diesem Fall intensiv befasst haben. Und das sind echte Experten in Ermittlungen. Ja, und es gibt mittlerweile 5 davon. Chip Harding, Richard Hudson, Stan Lapikus, Andrew Griffiths und Chuck Reed, die sich intensiv damit befasst haben. Und die sind alle zu dem Schluss gekommen, dass ich es nicht war.
Und trotzdem sind Sie verurteilt worden zu 2x lebenslänglich wegen des Doppelmordes an den Eltern Ihrer angeblich oder des angeblichen Doppelmordes Ihrer damaligen Freundin. Darüber sprechen wir gleich weiter hier im hr3 Sonntagstalk mit meinem heutigen Gast Jens Söhring und seine Rückkehr in die Freiheit. Der Fall meines heutigen Gastes im hr3 Sonntagstalk hat jahrzehntelang für Aufsehen gesorgt. Viele Fernsehsender haben darüber berichtet und Zeitungen darüber geschrieben. Der Fall von Jens Söhring, verurteilt zu 2x lebenslang in den USA, nach 33 Jahren auf Bewährung entlassen. Und wir alle brauchen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen sicherlich mal Menschen, die uns helfen, die uns an die Hand nehmen. Wer aber ist das, wenn man verzweifelt versucht, seine Unschuld zu beweisen und das aus dem Gefängnis heraus? Jens Söhring, bei Ihnen hat es geklappt und Sie haben es eben schon erzählt, dass aus Feinden, aus Gegnern Freunde geworden sind, dass jemand den Blickwinkel geändert hat, nämlich aus den Polizisten, die gegen Sie zunächst erst ermittelt haben. Wer hat Ihnen denn genau geholfen, nach mehr als 3 Jahrzehnten dann freizukommen?
Besonders wichtig dabei ist Chuck Reed. Er war der leitende Ermittler der Mordkommission. Er hat die Ermittlung geführt im ersten Jahr nach den Morden. Und er hat mich 2016 im Gefängnis besucht und hat sich bei mir entschuldigt. Und ist jetzt mein Freund.
Ja. Auch Prominente, die ja auch nun Ahnung von Juristerei, wollte ich gerade sagen, von Rechtsprechung haben, wie John Grisham. Und trotzdem ist es ja ein Trauerprozess, dieses gestohlene Leben zu verarbeiten. Also bei allem Respekt für den Polizisten, der dann 2016 in das Gefängnis kommt und sich entschuldigt. Aber die Jahre waren ja weg.
Mir war von Anfang an klar, dass das Fehlurteil meine eigene Schuld ist. Denn ich hatte 1986 die freie Möglichkeit, der Polizei die Wahrheit zu sagen. Mhm. Und das habe ich nicht getan. Ich habe die Polizei belogen. Und deshalb wurde ich dann irrtümlich verurteilt. Denn es ist ja so, außer meinem Geständnis gibt es keine aussagekräftigen Beweise gegen mich. Es gibt keinen Fingerabdruck. Das sind andere Fingerabdrücke am Tatort, aber nicht meine. Es gibt kein DNA. Es gibt anderes DNA, aber nicht meines. Es gibt nichts von mir. Nur dieses Geständnis. Und das ist meine eigene Schuld. Denn das wurde mir nicht abgepresst, das Geständnis. Das habe ich selber freiwillig gegeben in diesem Irrglauben, dass ich damit das Leben eines anderen Menschen retten könnte vor der Todesstrafe.
In diesem Fall Ihrer damaligen Freundin, Sie waren ja erst 19, sie war etwas älter, die Beziehung war ja nur sehr kurz, sie war wohl sehr leidenschaftlich. Ich würde noch mal gerne auf den Begriff der Wut zurückkommen. Gibt es denn so etwas wie Wut?
Natürlich, aber die Wut, die ich empfunden habe, war ausschließlich für mich selber. Mhm. Denn ich war ja schuld. Ich hatte ja das falsche Geständnis abgelegt. Und ich kann Ihnen sagen, Frau Schäfer, die ersten 15 Jahre meiner Haft waren schrecklich. Die waren ganz entsetzlich. Denn sie waren geprägt von einem extremen Selbsthass. Das war der Grund, warum ich angefangen habe zu meditieren. Hm.
Wie dreht man nicht durch? Wie hält man das aus? Immer wieder, jeden Tag, ohne zu wissen, wann das zu Ende ist. Weil Sie haben ja gerade gesagt, es war ja bis 2007 keine Zuckungen jetzt aus Deutschland. Und um mal zu gucken, wie geht es Ihnen da eigentlich und brauchen Sie vielleicht Hilfe?
Es gab schon Bemühungen von Seiten aus Deutschland, um mir zu helfen. Aber in den Vereinigten Staaten und besonders in Virginia ist es ja so, dass so etwas wird als Ausmischung von Außenseitern empfunden, wird gar nicht gerne gesehen und ist eher hinderlich als förderlich. Hm. Mich hat zum Beispiel der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff im Gefängnis besucht und hat auch bei einer Anhörung auf Entlassung auf Bewährung teilgenommen. Aber das war auch sehr, sehr lieb von ihm und ich habe ihn auch nach meiner Entlassung in Hamburg getroffen. Das war eine wunderschöne Geste. Aber tatsächlich ist es so, dass inwieweit das wirklich
hilfreich
die Virginianer beeindruckt hat, ist, würde ich sagen, eher nicht, denn ja.
Aber nicht zu verzweifeln, dann wieder zu hoffen. Ich meine, bei der Instanz eines Bundespräsidenten, eines ehemaligen Bundespräsidenten,
ja.
Dann nicht zu aufzugeben. Was ist Ihr Leuchtfeuer gewesen oder Ihr Leuchtturm?
Für mich war das meine Unschuld. Ich durfte das nicht sterben lassen. Und deshalb musste ich weiterkämpfen. Hm. Auch ohne Hoffnung. Und dass ich nie und nimmer aufgeben konnte.
Hm. Und das nicht
immer weiter.
Und es erschien ja fast über Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, ein Kampf gegen Windmühlen. Und wir müssen gleich nochmal sagen, weil es gab ja forensische Gutachten, es gab Aussagen wichtiger Zeugen, die entkräftet wurden. Und trotzdem ging Jahr um Jahr ins Land. Und heute ist Jens Söhring im hr3 Sonntagstalk mein Gast des Tages und ich bin Bärbel Schäfer. Wir reden gleich weiter. Er musste das Fahrradfahren neu erlernen, wie man einkaufen geht, einen Handyvertrag abschließt und erstmal wieder ankommen in dieser Hektik des Alltags. Denn 3 Jahrzehnte saß mein heutiger Gast im hr3 Sonntagstalk Jens Söhring unter härtesten Bedingungen in US-Haft, verurteilt für den Mord an den Eltern seiner Freundin. Bis heute gibt es Zweifel an seiner Schuld. Er war 19, als er ins Gefängnis kam. Fast sein gesamtes erwachsenes Leben hat er hinter Gittern verbracht. Und heute leben Sie, lieber Jens Söhring, in Norddeutschland ohne eigene Familie. Die hätten Sie sich gerne gewünscht?
Genau, das stimmt. Auch das ist eine Konsequenz meines falschen Geständnisses, dieser Lügen, die ich der Polizei erzählt habe. Ich merke es jeden Tag und es wird nie aufhören. Und ich kann davor auch nicht weglaufen. Mir ist ja mal geraten worden, ich soll meinen Namen ändern und ein ganz neues Leben anfangen. Kann man gar nicht. Man kann die Vergangenheit nicht hinter sich lassen. Das Einzige, was man tun kann, ist, man kann sich der Vergangenheit stellen, man kann anerkennen, dass man gescheitert ist.
Wenn all das so schwer auf einem lastet, wie ist denn dieser Jahrestag im Grunde der Verhaftung, der 30.04.? Ist das ein Tag, den Sie am liebsten aus Ihrem Gedächtnis streichen würden? Oder spielt er überhaupt keine Rolle, weil Sie sowieso jeden Tag daran denken?
Ich denke sowieso jeden Tag dran. Und der 30.04., der vergeht meistens, ohne dass ich es richtig merke. Und dann erinnert mich irgendjemand anders dran. Oh, es tut mir so leid, heute ist wieder der 30.04. Es muss ja schrecklich sein. Und dann sage ich immer so, also, bist du mir gerade was dazu gesagt? Das hatte ich schon vergessen.
Danke, dass du mich dran erinnerst. Aber Sie haben gerade selber gesagt, ja, ich bin an so vielen Punkten gescheitert. Die Frage ist ja auch, wie viele Jahre bleiben noch, um in Beziehungen eben auch zu scheitern, um zu gucken, wann und wie lernt man dann vielleicht doch die Richtige fürs restliche Leben dann tatsächlich kennen. Es bleibt auch so viel Wehmut und Schmerz.
Das Scheitern ist ja nicht das Ende. Natürlich kann man muss das Scheitern anerkennen.
Wie wird die Geschichte weitererzählt? Also Sie haben jetzt wieder Fahrradfahren gelernt. Sie kennen den Appetit auf frische und bunte Lebensmittel. Sie waren bei Markus Lanz. Sie haben Spiegel-Interviews gegeben. Es gibt zahlreiche Dokumentationen bei öffentlich-rechtlichen und auch bei privaten Sendern. Sie haben über Ihre eigene Geschichte, besonders auch die juristische Seite, detailliert geschrieben. Sie haben 33 Jahre im Knast gesessen. Aber wo fängt man an, sich den normalen Alltag oder Alltag wieder zu erobern? Wo beginnen Sie damit?
Also einen normalen Alltag, diese Erwartung habe ich gar nicht mehr an mich selber.
Ich sage einfach nur Alltag.
Momentan ist es so, dass ich an einem Abend, ich glaube es war bis 23.48 Uhr, Fußleisten in meiner Wohnung gesäubert habe. Das ist nun mal ziemlich normal, würde ich sagen. Ja,
ja, müsste ich auch wieder machen bei mir.
Wissen Sie, ich wollte sagen, schreiben Sie mir einen Scheck, kann ich für Sie machen, aber es muss auch anständig bezahlt werden.
Ja,
ne?
Sie wollen dem Staat ja nicht auf der Tasche liegen. Sie wollen Coachings geben. Sie wollen etwas weitergeben von dieser Erfahrung, etwas durchgestanden zu haben, was so außergewöhnlich ist. Ist das ein neuer Weg?
Das ist etwas, was mir wirklich wichtig ist, dass diese 33 Jahre kein absoluter Verlust bleiben, sondern dass ich etwas in diesen 33 Jahren finde, was ich an andere Menschen weiterreichen kann, was ihnen hilft, wenn sie selber in schwierigen Situationen sind, wenn sie vielleicht selber mit dem Scheitern konfrontiert sind. Und ich kann dazu nur sagen, dazu muss man auch anerkennen. Und das ist etwas, was gerade in Deutschland, wo es keine richtige Fehlerkultur gibt, ja, wo es sehr schwierig ist, das Scheitern einzugestehen. Ja. Mhm. Das macht es wirklich schwer in Deutschland.
Spüren Sie diese Mauern?
Ich selber nicht. Nein, denn ich konnte es ja gar nicht vermeiden. Mein Scheitern konnte man ja im Fernsehen sehen. Ja. Aber wenn man in einer Beziehung ist, die nicht funktioniert, oder in einem Job, den man nicht mag, man kann sich daraus nur lösen, wenn man sich selber und auch anderen eingesteht, ich bin gescheitert in dieser Beziehung. Ich bin gescheitert in diesem Job. Dann erst kann der Neustart kommen. Bevor der Neustart kommt, muss man erst einmal anerkennen, dass es in der Vergangenheit ganz und gar nicht geklappt hat.
Wir sind am Ende unseres Gespräches. Man möchte Ihnen Mut zusprechen und man möchte nochmal daran erinnern, dass die deutsch-deutsche Mauer lediglich 28 Jahre stand. Sie waren 33 Jahre hinter Gittern. Also um dieses Verhältnis auch nochmal klar zu machen. Und meine letzte Frage wäre, hilft die Meditation und das Schreiben noch heute, um all die Erinnerungen und vielleicht auch die Wut, die auch immer noch in einem schlummert, dann doch auch etwas kleiner zu halten?
Das Schreiben ja. Statt meditieren mache ich jetzt sehr intensiv Sport. Das kann auch meditativ sein.
Also wenn Sie etwas machen, lieber Jens Söhring, dann immer intensiv.
Das stimmt.
Das stimmt. Ich wünsche Ihnen intensive Feiertage im Kreise von Freunden und von Menschen, die Ihnen gut sind. Ja, liebe Grüße aus Frankfurt.
Ganz herzlichen Dank. Es war sehr schön heute mit Ihnen.